Die Bibel hat ja ganz viele Bilder für das Verhältnis zwischen dem Mensch und zwischen Gott. Und ich denke, euch fallen da auch ganz viele Bilder dazu ein. Und eines von diesen Bildern ist dieses: Er, der Vater, und wir, seine Kinder. Ja, so zum Anfang sind die Zeugen der Bibel da jetzt recht zurückhaltend, das so zu beschreiben. Im Alten Testament ist es eher selten. Ja, Gott ist Israels Vater, so heißt es nur ab und an. Ein Psalmbeter traut sich dann zu beten: Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Aber das sind wenige Ausnahmen. Aber dann kommt Jesus. Und was den Zeitgenossen so ungeheuer auffällt, ist, wie vertraut Jesus mit Gott redet und ihn wieder und wieder Vater nennt. Er betet: Vater, dir ist alles möglich. Und dann heilt er. Er tröstet, indem er sagt: Der Vater ist barmherzig. Und dann formt er das Leben seiner Freunde. Seid nun auch ihr barmherzig wie der Vater. Und dann macht er ihnen Mut: Wenn ihr den Vater um etwas bittet, dann wird er das euch geben in meinem Namen. Und dann geht etwas über von Jesus auf seine Freunde und Jünger. Jetzt nennt nicht nur Jesus den allmächtigen Vater, jetzt sollen sie, die kleinen Menschen, es auch tun. Vater sollen sie sagen. Ja, unser Vater, im Himmel bist du, und doch unser Vater, der hier auch für uns sorgt. Und so haben wir es gerade eben gebetet im Vater unser, das wir ja von Jesus haben, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. In Lukas 15, Verse 11 bis 32 erzählt Jesus die Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen. Und ich denke, ihr alle kennt diese Geschichte. Der eine war jung und lebenslustig. Er war auf jeder Hochzeit der Bräutigam und bei jeder Beerdigung die Leich. Also jemand, der immer im Mittelpunkt steht. Er kriegt immer, was er will. Und eines Tages lässt er sich sein Erbe vor der Zeit auszahlen, reist in die Ferne, lebt auf großem Fuß. Nur geht von da an alles schief und er gerät in Not. Reumütig kehrt er heim. Dort wird er mit offenen Armen empfangen und es gibt eine Riesenparty. Und er wird zuletzt sogar wieder in seine Rechte eines Sohnes eingesetzt und voll rehabilitiert. Der andere Sohn war älter, voller Empfinden für Verantwortung, verlässlich. Arbeit und Pflicht, ja, das sind seine Werte, nicht so sehr Spaß und Genuss. Bei Festen ist er am Rand und früh im Bett, im eigenen, versteht sich. Aber beginnen wir zuerst doch mit dem jüngeren Sohn. Für die Hörer damals war das wirklich ein undenkbarer Gedanke. Da will einer das Erbe, während der Vater ja noch lebt. Ich mag nicht warten, bis du endlich den Löffel abgibst. Ich will jetzt sofort meinen Anteil. Das wird hier so ausgedrückt, dass er den Erlös will, also Bargeld. Er will nicht den Hof, auf dem sie leben. Er will nicht die Verantwortung. Er will nur das Geld. Und dann will er auf Reisen gehen. Aber auch hier, er will nicht etwa weit reisen, um dort neue Welten zu erkunden. Er will nur eines, so weit weg wie nur möglich. Er sagt: Ich wünsche, mein Vater wäre tot. An ihm liegt mir nichts, nur an seinem Geld. Er will sein Glück woanders suchen. Jesus überrascht seine Hörer aber nicht mit dieser unverschämten Forderung. Die lebenden Leute wussten auch damals, welche Tragödien sich in Familien abspielen können. Jesus überrascht sie mit der Reaktion des Vaters, denn er tut, was der Sohn will. Nun, er kann nicht einfach online eine Überweisung tätigen. Es sind ja Sachwerte, die den Besitz ausmachen. Der jüngere Sohn will aber nur Geld und verkauft eilig seinen Besitzanteil, wahrscheinlich weit unter Wert. Vieh und Land werden flüssig gemacht und das ganze Dorf guckt zu. Da gibt es bestimmt was zu erzählen bei der Wäsche und am Stammtisch. Und währenddessen hofft der Vater vielleicht noch, dass der Junge sich doch besinnt und dass er erkennt, was er denn da anstellt. Aber nichts. Am Ende geht er seines Weges, ohne sich noch einmal umzugucken. Der Vater steht in der Tür, gebrochen, abgrundtief traurig und verzweifelt. Hier geht es um Gott und uns. Jesus klärt uns auf, worin unser Problem besteht. Unser Problem, das Sünde genannt wird. Es ist nicht der pure Regelverstoß. Der jüngere Sohn hat nicht zuerst über die Stränge geschlagen, sich mit falschen Freunden eingelassen, mal in die Kasse gegriffen oder Knechte schlecht behandelt. Nein, er hat zuerst gesagt, mit Vater will ich nichts zu tun haben. Er ist mir egal. Ich will nur, was er hat, nicht, wer er ist. Ich will Vaters Gaben, aber nicht Vater, den Geber. Das ist das Problem. Im besten und im schlechtesten Leben, mit Edelmut oder in größter Verdorbenheit. Weg vom Vater, das ist die gemeinsame Losung bei den Menschen. Und die Pointe besteht aber darin, dass Jesus hier allen Ernstes von Gottes Unfähigkeit erzählt. Der Vater hindert den Sohn nicht, er gibt nach. Er lässt ihn ziehen. Ja, warum um Himmels Willen tut er das denn? Die Antwort ist einfach. Weil er Vater ist. Weil der Vater Kinder will und nicht Sklaven. Weil der Vater nicht zwingt, nicht ankettet, nicht mit Gewalt an sich bietet. Der Vater lässt dich ziehen, wenn du es bei ihm nicht mehr aushältst. Der Vater gewährt dir Freiheit. Riskante Freiheit, törichte Freiheit. Und er selbst nimmt den Schmerz in Kauf. Und er kann nichts machen. Klar könnte er, aber dann wäre er nicht mehr Vater. Ich überspringe mal die Schilderung des wilden Lebens, das der jüngere Sohn draußen führte. Aber schließlich geht ihm das Geld aus. Die wirtschaftlichen Verhältnisse kippen. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot über das Land, in dem er lebt. Und das war damals ein bisschen anders als heute. Eine Hungersnot, ja, das bedeutet den Tod. Der Junge muss Schweine hüten. An dieser Stelle verziehen alle Hörer das Gesicht. Alles, aber nicht Schweine. Schweine hüten, ja, das ist wie Leichen waschen. Oder Müll sortieren oder Abwasserkanäle reinigen. Also unrein, demütigend. Und dann will sich der Junge auch noch das Fressen mit den Schweinen teilen. Bittere Frucht vom Johannisbrotbaum. Aber nicht einmal das kriegt er. Und da kommt er zu sich. Im Schmerz kommt er zur Besinnung. Am tiefsten Punkt in der Gosse. Da steigt eine schwache Erinnerung in ihm auf, wie ein vergilbtes Foto in der Brieftasche. Ich Idiot, was hatte ich es doch gut zu Hause? Der Junge kommt also zur Besinnung. Nun, warum? Weil er sein Unrecht einsieht? Weil er den Schmerz des Vaters spürt? Oh nein, weil es ihm dreckig geht. Hier passiert so etwas wie Buße, aber noch, unsere Buße dreht sich um uns. Noch in unserer Buße ist wenig Liebe zum Vater, aber viel Sorge um uns selbst enthalten. Nicht, dass wir auf die Idee kämen, mit dieser Akt der Reue entstünde so etwas wie ein guter Grund, dem Jungen eine zweite Chance zu geben. Er ist noch derselbe. Er will sein Leben, notfalls halt auch beim Vater. Ja, und jetzt wird er religiös. Das heißt, ich muss nun etwas anbieten. Ich muss nun gute Gründe schaffen, warum ich an Vaters Tür klopfen darf. Und darum schreibt er an einer kleinen Rede mit zwei Teilen. Erster Teil, er macht reinen Tisch. Ich habe Mist gebaut. Ich habe es verbockt. Ich habe versagt. Zweiter Teil, er macht ein Angebot. Ich kann nicht mehr Sohn auf dem Hof sein, aber ich kann als Handwerker in der Nähe leben, auf dem Hof arbeiten, wie ein Tagelöhner. Ich kann meine Schuld abarbeiten. Eingeständnis und Angebot. So kommt der Sohn also zerlumpt und geschunden auf dem Hof an. Und er beginnt mit seiner lang einstudierten Rede. Erster Teil. Rein Tisch machen. Ich habe es verbockt. Ich habe gesündigt. Ich habe alles verspielt. Auch das Recht, dein Sohn zu sein. Jetzt muss noch der zweite Teil kommen. Ich könnte doch versuchen, es als Tagelöhner wieder gut zu machen, als Knecht im Dienst des Hofes. Dann hätte ich ein Auskommen und Recht würde doch Recht bleiben. Aber so weit kommt der Junge gar nicht mit seiner Rede. Der zweite Teil, so sorgsam überlegt, wird nie geredet. Denn längst liegt der Sohn in Vaters Arm. Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, denn er hatte tagtäglich Ausschau nach seinem Sohn gehalten, ob er nicht doch zurückkommt. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Religion dankt ab, wenn der Vater uns in die Arme schließt. Und noch weiter in den Versen 22 bis 24. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, hol das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Hol das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und so begannen sie zu feiern. Keine Verurteilung, sondern Erbarmen. Der Vater schließt den Jungen in die Arme. Und er widerspricht mit Taten. Damit zeigt Gott seine Allmacht. Eine Allmacht der Versöhnung und Erneuerung. Ein reines Gewand, du bist wieder rein. Ein Ring, du bist mein Sohn. Ein Kalb, nichts als pure Freude ist im Himmel, wenn du kommst. Was immer du angestellt hast, wenn du kommst, ist nur Erbarmen und Freude. Es wird also ein großes Fest gefeiert, weil der jüngere Sohn heimgekehrt ist. Im Kindergottesdienst fragt die Mitarbeiterin in die Runde, da gibt es jemanden auf diesem Fest, der sich nicht mit den anderen freuen konnte. Was meint ihr, wer das war? Ein kleiner Junge meldet sich, das gemästete Kalb. Naja, es gab noch jemanden, der ältere Bruder. Er regt sich gewaltig auf, er feiert nicht mit. Der Vater versucht ihn zu überzeugen, aber es bleibt offen, ob es gelingt. Die Geschichte endet offen und darauf komme ich noch später zurück. Was für ein Mensch ist der Ältere wohl? Wir sehen jemanden, der verlässlich seine Leistung bringt. Er ist offenbar bescheiden. Er fordert nicht viel für sich. Er ist ernsthaft, kein Luftikus wie sein jüngerer Bruder. Ehrenamtlich in der Gemeindearbeit tätig und eine wahre Säule der Gemeinde. Solche Mitarbeiter wollen wir doch haben. Er tut seine Arbeit Jahr um Jahr in heißen Sommern und kalten Wintern. Er weiß, eines Tages wird er den Hof besitzen. Und dabei fühlt er mehr Verantwortung als Vorfreude. Weiter, er ist gerade heraus. Er sagt, was er denkt. Und er tut, was er sagt. Und er hat ein Gespür für Fairness und Gerechtigkeit. Und das, was hier gerade geschieht, das schlägt ihm fast den Boden aus. Als wäre nichts geschehen, wird dieser Rumtreiber wieder aufgenommen. Als hätte dieser Kerl nicht Vaters Herz gebrochen, den Hof geschädigt und alle im Stich gelassen. Wir können sicher sein, dass die, die diese Geschichte zum ersten Mal aus dem Mund von Jesus hörten, genau so dachten. Darum müssen wir gut hinschauen. Worin hat der ältere Sohn recht? Und wo liegt eigentlich sein Problem? Er lebt ein Leben nach hohen Maßstäben, wenn es um Leistung im Beruf geht, um Verlässlichkeit und Moral. Höchster Respekt von allen Seiten. Und darin liegt er gewiss nicht falsch. Die Moral von der Geschichte lautet nicht: Lebe lieber lustig und locker, mach dir nicht so viel Stress um Arbeit und Moral. Es wird schon. Nein, das ist es nicht. Die Moral von der Geschichte lautet aber: Es ist nicht weniger gefährlich, ein gutes und anständiges Leben zu leben, wenn man den Vater nicht richtig kennt. In diesem pflichtbewussten Mann begegnet uns unser eigener Schatten. Da begegnet uns ein Mensch mit zerrütteten Beziehungen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Zerrüttet in der Beziehung zum Vater, zerrüttet in der Beziehung zum Bruder und zerrüttet in der Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Herzen. Und wir müssen fragen, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Menschen, der Jesus folgt, und einem hochmoralischen und hochreligiösen Menschen? Warum ist die Beziehung zum Vater zerrüttet? Der Vater redet mit dem Sohn. Komm doch rein, sagt er, aber der Sohn will nicht. Nun, um das zu verstehen, müssen wir wissen, worin die Pflichten eines älteren Sohnes damals bestanden. Ein älterer Sohn war der Vertreter des Vaters. Er hatte die Gäste zu begrüßen, einzeln mit Handschlag. Und dann hatte er die Gäste zu ehren, indem er sie selbst bediente, sozusagen als Oberkellner. Bei einem Fest spielte er eine herausragende Rolle. Und dieser Sohn verweigert in dieser Situation genau diese Rolle. Der Vater geht hinaus, wieder, und er ringt um sein Kind erneut und zeigt zum zweiten Mal, dass es nichts Größeres kennt und nichts Größeres und Wichtigeres hat als seine Töchter und Söhne. Gott kennt nichts Größeres und hat nichts Wichtigeres als dich. Er sagt also: Komm und freue dich mit uns. Aber der Sohn antwortet mit zwei harten Sätzen. Der erste steht in Vers 29. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ohne die übliche respektvolle Anrede Vater redet er hier. Und dann zeigt er, wie er sein Leben beim Vater empfand. Gedient habe ich dir, dein Gebot nie übertreten. Für den Vater wird in diesem Moment klar: Dieser Junge lebte bei mir in nächster Nähe und war doch unendlich weit weg. Viel weiter, als es der Jüngere auf seiner Flucht je sein konnte. Dieser Ältere kennt Regeln, aber nicht die Liebe des Vaters. Er kennt die Pflicht, aber nicht den tiefen Wunsch, einfach nur in Vaters Nähe zu sein. Er ist korrekt, aber tief innen ist er voller Ärger und Bitterkeit, unzufrieden mit seinem Leben. Vielleicht beneidet er den Jüngeren um die Freiheiten, die er sich nahm. Aber es ist jetzt klar, seine Beziehung zum Vater basiert auf Leistung und Lohn. Ich diene, du gibst. Wenn ich diene, habe ich Rechte. Wer nicht dient, hat auch kein Recht. Ich aber diene, damit Vater mir etwas schuldet. Dann muss er mich anerkennen. Das ist der religiöse Mensch. Das ist der fromme, der gute Mensch. Das bin ich und das seid vielleicht ihr. Verlässlich, eifrig, vielleicht mit dem Gedanken, Da haben wir doch einen Anspruch auf einen guten Platz bei Gott, dass er uns erhört, segnet, beschützt und am Ende aufnimmt. Und dann hält mir Jesus den Spiegel vor und fragt: Und warum machst du das alles? Wozu ist es gut? Was erhoffst du dir? Und ist da ein klammheimlicher Neid auf die, die es sich leichter machen, eine gehörige Portion Ärger über die, die nicht so funktionieren, ein unangestandener Anspruch im Herzen, Gott müsse so viel Einsatz doch bitte auch entsprechend belohnen. Man kann auf zweierlei Weise vor Gott weglaufen, unreligiös und religiös. Und die beiden Söhne stehen für beide Fluchtwege. Der religiöse Fluchtweg ist der: Ich tue alles für mein Glauben. Und ganz tief im Herzen verborgen wohnen Ärger, Neid, Bitterkeit, mindestens aber der Wunsch: Wenn ich doch so viel tue, dann muss Gott doch auch seinen Teil der Pflicht erfüllen. Auch in unseren frommen Taten kann das Gift der Entfremdung vom Vater sitzen. Misstrauen gegen des Vaters Liebe, Misstrauen gegen diese ungeheuerliche Botschaft. Geliebt, angenommen, gerecht gesprochen, trotz aller Schuld und ohne ein einziges gutes Werk, ohne einen einzigen Grund, den wir ihm hätten geben können und geben müssen. Wir brauchen Gnade bei jedem Atemzug unseres Lebens bis zum Letzten. Zweitens, warum ist die Beziehung zum Bruder zerrüttet? Der Vater geht raus, ringt um den Älteren und möchte, dass er sich mitfreut, weil der verlorene Bruder im Grunde so gut wie tot wieder da ist, lebendig. Der sich am meisten mitfreuen sollte, ist an dieser Stelle am kältesten. Das ist der zweite Satz, den der Ältere sagt, Vers 30. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Er würde gerne mit seinen Freunden feiern, mit dem Ziegenbock, mit dem Vater und dem Bruder. Ja, da will er nicht feiern. Und so sagt er: Dieser, dein Sohn. Er sagt nicht: Mein Bruder. Er sagt auch nicht: Unser lieber Jossi oder Benny. Er kündigt dem Bruder die Verwandtschaft. Ist das Verhältnis zum Vater durch Ärger zerrüttet, so ist es zum Bruder durch Verurteilung kaputt gegangen. Erst jetzt hören wir von Prostituierten. Jetzt wird auf Heller und Pfennig abgerechnet. Dein Hab und Gut verprasst. Da ist keine Erleichterung, dass der Spielkamerad früherer Tage wieder erwartend diese schreckliche Zeit doch überlebt hat. Er redet ohne echtes Mitgefühl für das Schicksal des jüngeren Bruders. Was ist falsch an ihm? Was unterscheidet den moralischen und religiösen Menschen von einem, der Jesus folgt? Genau das. Das Pfeilbeil gegen die, die es nicht so gut gepackt haben, deren Leben nicht glatt verlief, die Narben mit sich tragen, die auf vieles nicht stolz sein können. Drittens, warum ist das Verhältnis des Älteren zu sich selbst zerrüttet? Nun, wie sieht er sich selbst? Er sieht sich als ein, der immer gedient und nie gefeiert hat. Im Grunde sieht er sich eher als Angestellten und nicht als Sohn. Er zählt die Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre voller Arbeit. Er ist dem Vater böse, weil ihm nicht mehr dafür zuteil wurde. Der Vater sagt daraufhin zu ihm in Vers 31: Kind. Er greift zurück auf die Anrede aus Kinderzeiten: Mein lieber Junge, mein kleiner Schatz, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber der ältere Bruder ist genau damit nicht zufrieden. Er kann es nicht genießen, dass der Vater der Mittelpunkt in seinem Leben ist, dass er bei ihm sein darf, ganz nah, geliebt, mit ihm bei der Arbeit, mit ihm beim Feiern. Er sieht nicht, dass er mehr als alles schon längst besitzt, nämlich einen Platz im Herzen und im Haus seines Vaters. Auch wir sind doch manchmal wie dieser Sohn. Auch wir verstehen oft nicht, wie großzügig Gott ist und wie viel er uns zur Verfügung stellt. Wir merken, dass auch wir ihm und seiner Güte nicht immer trauen. Wir empfinden sein Handeln nicht immer als gerecht. Wir setzen uns für ihn ein, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass Gott das nicht immer angemessen belohnt. Der Vater hält dem älteren Sohn die Tür auf, bis zum Ende. Wie aber müsste es geschehen, damit er hereinkommt und sich mitfreuen kann? Das Evangelium für ältere Brüder und Schwestern heißt: Jesus enttarnt unsere tiefen Zerrüttungen in unseren frommen Herzen. Du bist tiefer durchschaut, als du es je wolltest. Du bist aber auch unendlich mehr geliebt, als du es dir vorstellen kannst. Du gehst zur Tür hinein in den Festsaal der Freude und der Vater wird dich nie vor die Tür setzen. Zwei Söhne, zwei Verlorenheiten. Beide Söhne in diesem Gleichnis haben letzten Endes ein Problem. Sie kennen ihren Vater nicht besonders gut. Der Jüngere geht davon aus, dass er bestenfalls noch ein Angestellter seines Vaters sein kann, wenn er nach Hause zurückkehrt. Der Ältere versteht nicht, dass sein Vater ihm alles zur Verfügung stellt, was ihm gehört. Der eine rechnet nicht mit der Liebe und Vergebungsbereitschaft des Vaters, der andere nicht mit seiner Großzügigkeit und Güte. Der zutiefst in Schuld verstrickte jüngere Sohn ist nicht zurückgekommen und hat Gnade erbeten, sondern er ist als Knecht gekommen und hat um Lohn gebeten, weil er gegenüber seinem Vater meinte: Ich bin nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Er hatte für sich keine Gnade mehr erwartet. Aber der Vater hat ihn als Kind empfangen und Gnade erwiesen. Der ältere Bruder sieht durch diese Gnade seine Identität gefährdet und in Frage gestellt. Er macht dem Vater Vorwürfe, dass dieser seine Treue und Leistung nicht anerkennt. Dabei übersieht er, dass auch er Kind ist und der ganze Reichtum seines Vaters auch ihm gehört. Ein Knecht muss sich seine Identität verdienen. Ein Kind bekommt seine Identität geschenkt, bevor es eine eigene Leistung abgeliefert hat. Ein Knecht ist ersetzbar. Jeder Dienst im Reich Gottes ist ersetzbar. Ein Kind dagegen ist niemals ersetzbar. Der Vater versteht und liebt beide Söhne. Wie zeigt der Vater seinen Söhnen, dass er sie liebt? Er zeigt es einerseits auf eine sehr ähnliche, andererseits auf sehr unähnliche Weise. Wie also? Erstens, der Vater liebt den jüngeren Sohn, indem er hinausläuft und sich erbarmt. An der Geschichte des jüngeren Sohnes erkennen wir: Die Liebe Gottes ist so groß, dass jeder und jede zu ihm kommen kann, egal was passiert ist. Seine Sehnsucht nach jedem Menschen lässt sich durch keine noch so verquere Lebensgeschichte bändigen. Zweitens, der Vater liebt den älteren Sohn, indem er hinausläuft und um seine Verwandlung ringt. Der Vater lädt seinen älteren Sohn ein, mitzufeiern. Und ich verstehe es so, dass er ihn auch dazu ermutigt, den Reichtum zu nutzen, der ihm zur Verfügung steht. Er sagt ihm: Mein liebes Kind, du bist nicht zu kurz gekommen. Mein Reichtum ist auch dein Reichtum. Der Vater liebt durch Hinauslaufen. Das ist ähnlich. Er liebt durch Erbarmen und Herausforderung. Das ist unähnlich. Der Vater liebt den jüngeren Sohn, indem er hinauslauft und sich erbarmt. Dieser Junge hat alles zerstört. Sein Erbe, seine Position in der Firma, seine Stellung in der Familie, seine Lebensaussichten und das Herz seines Vaters. Aber als er zurückkehrt, läuft der Vater los, rennt ihm entgegen. Im Griechischen steht hier ein Wort, das auch für Läufer im Wettkampf gebraucht wird. Es ist ein langer Sprint. Der Vater joggt nicht, er rast. Nur eines im Sinn: Mein Junge kommt heim. Eine ungeheure Verwandlung. Eben noch war er ein gebrochener alter Mann, jetzt rennt er wie ein Athlet bei der Olympiade. Damals galt es als unwürdig, wenn ein angesehener Familienvater und Firmeninhaber lief. Er sollte würdig schreiten, langsam, mit gemessenem Schritt. Jetzt aber rennt er. Das Schweiß steht ihm auf der Stirn. Er hat sein Gewand hochgerafft. Man sieht die Waden. Kleine Jungs dürfen rennen. Sklaven sollen sich beeilen. Aber würdige Herren, nein, die sollen gemächlich wandeln. Aber das ist das Bild. Gott ist ein entgegenkommender Gott. Sein Entgegenkommen ist Ausdruck seines Wartens. Sein Warten ist Ausdruck seines Herzens. Sein Herz ist voll Sehnsucht. Seine Sehnsucht gilt jedem Menschen, der fern von ihm ist. Gott kommt entgegen. Das bedeutet aber auch, wenn ich heim will, muss ich nicht den Abstand überwinden. Ich stehe nicht vor einer verrammelten Tür, an der ich klopfen musste. Ich muss mir nicht überlegen, wie ich ihn dazu bringe, mir zu öffnen. Kaum sieht er mich, läuft er mir entgegen. Kaum erblickt er mich, will er nichts mehr, als mich in die Arme schließen. Gott kommt mir entgegen, überbrückt die Distanz, nicht zögerlich, sondern mit athletischem Tempo. Woher ich das weiß? Weil Jesus diese Geschichte wirklich verkörpert. Dass er gekommen ist, bedeutet, Gott kommt uns aus dem Himmel entgegen. Er kommt herab, weil ja die Tore seiner Herrlichkeit sonst verschlossen gewesen wäre. Mit entschiedenem Schritt kommt er uns entgegen, diese Tore zu öffnen. Des Vaters Liebe ist Entgegenkommen und Erbarmen. Des Vaters Liebe ist aber auch Entgegenkommen und Herausfordern. Da wird also gefeiert. Der jüngere Sohn ist daheim, er trägt den Ring, die Schuhe, das weiße Gewand. Zeichen der Reinheit, der Freiheit, der Rechte eines erwachsenen Sohnes. Das alles hört der ältere Sohn, der Bruder, der zu Hause blieb, der immer alles richtig machte. Kein Ärger, keine falschen Freunde, zuverlässig bei der Arbeit, sonntags immer neben dem Vater in der Kirche. Ein vorbildlicher Sohn, aber jetzt rastet er aus. Dieser Gauner ist zurück und alle tun so, als wäre nichts geschehen. Um nichts in der Welt gehe ich da rein, hier gibt es nichts zu feiern. Der Vater geht zu ihm raus. Der Vater geht ihm entgegen, wie er es bei dem Jüngeren tat. Aber wo der Jüngere sich schuldig sprach, da zeigt der Ältere seinen ganzen Zorn. Da zerbricht etwas in diesem Moment, was schon lange brüchig gewesen ist. Der Vater aber ringt um ihn. Es steht nicht zur Debatte, dieses Fest zu beenden. Das lässt die Vaterliebe nicht zu. Deshalb sagt er in Vers 32, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das Fest geht also weiter. Aber der Vater wirbt um diesen Sohn. Mein Älterer, denke daran, was du doch immer hast, mich, das Leben hier bei mir. Und dann, mein Älterer, lass deinen Zorn los, die Bitterkeit und Überlegenheit, die Unversöhnlichkeit. Lass das alles hier draußen und komm mit rein, dass wir endlich wieder alle zusammen sind. So ringt er um den älteren Sohn. Beliebter Vater, ähnlich. Er läuft raus. Gar nicht ähnlich, denn hier ist nicht nur Erbarm, sondern Herausforderung, das Gebot der Liebe. Der Ältere soll kommen, aber er soll auch wachsen und er muss sich ändern. Gottes Liebe als väterliche Liebe ist nicht ein müdes Gewährenlassen. Gottes Liebe ist großartiger, unbegreiflicher, strenger und weit ehrgeiziger. Sie ist nicht bloße Gutherzigkeit, denn der Gutherzigkeit ist es egal, ob der geliebte Mensch gut wird oder nicht. Vater liebt uns aber auf eine Weise, die tiefer, unerbittlicher und überhaupt nicht gleichgültig ist. Der Vater, der sein Kind liebt, trägt beides in sich. Das unbedingte Erbarmen und den starken Wunsch, dass das Beste aus seinem Kind wird. Niemals wird er gleichgültig zuschauen, wenn sein Kind sich verrennt, unter seinen Möglichkeiten bleibt, auf krumme Wege gerät, innerlich verwahrlost. Und der ältere Sohn ist auf dem besten Wege zu verwahrlosen, sich zu versteifen und jede Beziehung kaputt zu machen, die im Leben zählt. Gott ist wie ein Künstler, der wieder und wieder an seinem Kunstwerk formt und anarbeitet, bis es das Beste ist, was er geben kann. Vielleicht wünsche ich das Kunstwerk zwischendurch, es würde weniger radiert, geschnitten, übermalt. Es wäre doch lieber eine schnell dahingeworfene Skizze. Aber so ist Gott als Künstler nicht. Am jüngeren Sohn sehen wir, dass Gott nicht liebt, weil wir so liebenswürdig sind. Er liebt uns mit radikaler Unbedingtheit, auch wenn wir alles andere als liebenswürdig sind. Am älteren Sohn sehen wir, dass Gott uns liebt, indem er uns herausfordert und verändert. Wir sehen an der Beziehung von Jesus zum Vater, worum es hier geht. Jesus ist der Sohn schlechthin, weil er völlig eins ist mit dem Vater. Eins im Wollen, eins im Streben und Entscheiden, eins in der Bereitschaft zur Hingabe, eins in dem Opfer für uns Menschen. Eins im Erbarmen mit den Schuldigen. Er will nur, was der Vater will, und er tut nur, was der Vater getan wissen will. An der Tür zum Festsaal ereignet sich also ein Drama. Der Vater kommt heraus, so ist er, immer wieder entgegenkommt. Und er wirbt um das Herz des lieben älteren Kindes. Aber er ist unerbittlich und glasklar in dem, was jetzt passieren soll. Der Ältere muss weg von seinem Ärger und der Verurteilung. Er muss die Faust in der Tasche öffnen und dem Bruder die Hand entgegenstrecken. Er muss die Bitterkeit zurücklassen und der Freude Raum geben. Er soll ein kleines Stückchen dem Wesen des Vaters entgegenwachsen. Arbeitet des Vaters Liebe gerade an dir? Gibt es eine schwierige Zeit, die er dir gerade zumutet? Gibt es ein inneres Ringen, das du durchleidest? Spürst du, dass er dich zu etwas ruft, wogegen du dich wehrst? Ist da etwas, von dem er möchte, zu deinem Glück, zu deinem inneren Wachstum, dass du es loslässt? Ist da etwas, wo er zu dir vor die Türe tritt und bittet, in väterlicher Liebe bittet, mit väterlicher Klarheit bittet, dass du deinen Sinn änderst, dein Fühlen ihm auslieferst, dein Denken formen lässt und dein Tun erneuerst? Denkst du vielleicht, ach, ein Großvater wäre mir lieber als so ein anstrengend liebender Vater? Denkst du gerade, dass du Gott nicht verstehst? Denn wäre er lieb, dann ginge es dir besser. Dann ersparte er dir diese schwierige Wegstrecke. Dann kommt der Vater dir gerade entgegen und spricht in deine Seele. Der Vater liebt immer entgegenkommt, immer voller Erbarmen und auch so streng herausfordernd. Für uns, die wir schon lange dabei sind, ein Anstoß, tiefer über des Vaters Liebe nachzudenken. Es geht hier um eine anspruchsvolle Liebe, nicht um ein billiges Gewährenlassen, nicht um einen harmlosen Gott. Er hält die Balance der Liebe zwischen Erbarmen und Herausfordern. Aber wie gut ist es doch für uns alle, dass wir einen solchen Vater haben. Amen.